Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Fußballanekdoten lassen sich auf unterschiedliche Weise bewahren. Bei den Profis geschieht dies fast von selbst. Schließlich halten Journalisten berühmte Zitate fest. Und im Internet gibt es tausende Videos, um sich verbale Ausrutscher oder sportliche Höhe- oder Tiefpunkte immer und immer wieder anzusehen. Zwar gibt es Videos zu Pleiten, Pech und Pannen auch im Amateurfußball, meistens aber eher aus Zufall. Dabei gibt es Menschen, die sich gezielt mit Fußballgeschichte und Geschichten beschäftigen und diese Erinnerungen für die Nachwelt bewahren. Stefan Osterhaus hat zwei von ihnen für Deutschlandfunk Kultur getroffen und stellt sie und ihre Liebe zum Fußball für uns vor.
Am 22. August 1990 kam es im Sauerland am fünften Spieltag der Kreisliga A zu einem Spielabbruch. Rot-Weiß Tittmaringhausen empfing Grün-Weiß Düdinghausen. 23 Minuten vor Ende der Begegnung verließen die Spieler auf Geheiß von Schiedsrichter Willi Mause den Platz.
Bei Spielabbruch stand es 2:1 für Tittmaringhausen. Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei kamen nach etwa 20 Minuten.
So notierte es Schiedsrichter Mause im Spielbericht. Die Lokalpresse schrieb von einer Turbulenz in Tittmaringhausen. Was war passiert? Ein Unwetter? Oder gab es gar Ausschreitungen?
Es war ein Lokalderby zwischen zwei rivalisierenden Dörfern. Und das Spiel wurde abgebrochen aufgrund eines Treckersturzes auf dem Platz. Zur Erklärung, der Platz lag in einem Tal. Oberhalb des Platzes führte eine Straße vorbei. Der interessierte Treckerfahrer schaute auf den Platz. Und bevor er das Spiel beobachten konnte, lag er mit dem Trecker auf dem Platz. Das Spiel wurde abgebrochen. Er wurde Gott sei Dank nicht schwer verletzt. Und das war schon sehr spektakulär und einmalig.
Der Mann, der die Hintergründe so genau kennt, ist Günther Guntermann. Im Hauptberuf ist er kein Historiker, sondern Kriminalkommissar im sauerländischen Winterberg. Er ist Fußballtrainer im Amateurbereich. Kreisliga, Bezirksliga, das waren die Spielklassen, in denen Guntermann noch bis vor kurzem unterwegs war. Der Treckersturz von Tittmaringhausen. Erlebt hat Günther Guntermann ihn nicht persönlich, aber er hat ihn recherchiert, ausgegraben aus einem Archiv. Die Geschichte hat er niedergeschrieben in einem Buch, das eine Hommage an den Fußball der Region im südlichen Westfalen ist, jener Gegend, in der Guntermann als Trainer wirkte. Sonntags auf dem Platz, heißt es. Der Untertitel mutet zunächst kurios an. Die Fußballgeschichte des Kreises Brilon von 1948 bis 2014. Es ist ein einmaliges Dokument. Eine ganz besondere Form der Heimatforschung, die Guntermann da betrieben hat. Fast 7 Jahrzehnte regionale Fußballgeschichte hat er unter die Lupe genommen. Spezieller geht es auf den ersten Blick kaum. Aber Guntermann hatte einen Ansporn.
Die Motivation, das Buch zu erstellen, war eigentlich eine Umstrukturierung im Fußballkreis Brilon. Der Fußballkreis fusionierte mit dem Kreis Meschede. Dadurch bedingt sind viele Funktionäre, viele Schiedsrichter, viele Vereinsvorsitzende, die jahrelang hier den Kreis geprägt haben, nicht mehr präsent. Und das war die Motivation für mich, das Buch zu erstellen, um die Zeit des Altkreises Brilon hier zu dokumentieren.
Es dauerte nicht lange, bis Günter Guntermann einen Verlag fand. Der in Brilon ansässige Potsdam Verlag, sonst spezialisiert auf Motorbücher, brachte das Buch heraus. In einer Auflage von 1200 Exemplaren. Gar nicht mal so viel, wenn man die große Anzahl von Vereinen im Sauerland bedenkt. Aber was für eine Arbeit, was für ein großes Gebiet, das Guntermann da abbilden wollte.
Ja, der Altkreis Brilon geht in den östlichen Bereichen vom Marsberg bis Olsberg, bis an die Grenzen vom Westweg bis Winterberg herunter in Medebach, Hallenberg. Das sind die Grenzbereiche, die dann an Hessen grenzen, nach Korbach rüber. Und von der Bevölkerungsstruktur her kann man gar nicht sagen, wie viele Leute das sind. Aber ich schätze mal so, das waren vielleicht auch so 100.000 Leute im Altkreis.
Das Sauerland ist eine dünn besiedelte Region. Es ist ländlich geprägt, aber es gibt auch viele mittelständische Betriebe. Die Distanzen zwischen den Ortschaften sind mitunter groß. Günter Guntermann sagt, dass er gut 2000 Kilometer während der Recherche mit dem Auto zurückgelegt hätte. Anders kommt man hier nicht voran.
Aber das war schon enorm, insbesondere weil der Kreis ja auch doch flächenmäßig recht groß ist und Entfernung von 50, 60, 70 Kilometer zu den Vereinen. Teilweise muss man mehrfach hinfahren, weil man die Leute nicht angetroffen hat. Aber das war schon enorm. Und es waren insgesamt so 60 oder 70 Vereine.
Peter Thiele, ja, kenne ich auch gut. Wo sitzt der denn?
Der ist oben. Der hat auch hier, wir haben heute von unserem Stammtisch machen wir auch.
Ein Spitzenspiel in der Landesliga. Der SV Brilon trifft auf Gerlingen im Stadion an der Jakobuslinde. Für die Fußballfreunde ein großer Tag, denn es geht um die Tabellenführung. 300 Zuschauer sind gekommen. Für Guntermann ist das Stadion eine Art Wohnzimmer. Am Rande trifft er auf Funktionäre und auf Spieler, die er früher einmal trainiert hat. Man kennt sich.
Reinhard, wie siehst du das heute, Spiel?
Ja, wir sind klarer Außenseiter.
Mehr als 2 Jahre lang hat Günther Guntermann an Sonntags auf dem Platz gearbeitet. Nach Feierabend, am Wochenende. Dokumente, Urkunden, Zeitungsausschnitte, Gespräche mit Beteiligten. All das war nötig, um ein Bild vom Fußballkreis Brilon zu zeichnen. Manchmal war wenig zu holen. Selbst bei etablierten Vereinen gab es nicht immer ein ordentlich gepflegtes Archiv. Aber es gab auch leuchtende Beispiele. Gerade dort, wo der Rechercheur sie nicht unbedingt erwartet hatte.
Es war zum Beispiel ein kleiner Verein, SC Alt-Astenberg. Das ist einfach ein Ortsteil von Winterberg. Dieser Verein hat auch nie höherklassig gespielt, sondern meistens in der zweiten oder sogar dritten Kreisklasse. Und sie haben akribisch jede Aufstellung und jedes Spiel handschriftlich dokumentiert und hatten ein hervorragendes Archiv. Das war schon bemerkenswert für diesen Verein.
Wer hat sich denn gekümmert in den Vereinen darum? Also jetzt zum Beispiel hier in Sachen Alt-Astenberg. Wer hat da denn die Bücher geführt?
Ja, das waren fußballinteressierte Laien, Chronisten, die halt bei jedem Spiel als Zuschauer präsent waren und die diese Dinge dann Spielberichtsbögen und Spielberichte handschriftlich gefertigt haben und haben die ordentlich archiviert.
Weil Guntermann über Jahrzehnte selbst im Altkreis unterwegs war, fiel ihm der Kontakt zu Spielern, Trainern und Funktionären leicht. Zu Leuten wie Karl-Heinz Ehlert zum Beispiel, auf den sich Guntermann gleich zu Beginn des Buches bezieht. Ehlert ist eine Koryphäe im sauerländischen Fußball. Über Jahrzehnte war er Kreisvorsitzender. 96 Jahre alt ist der rüstige Mann, der noch heute mit dem PKW unterwegs ist und der noch immer hin und wieder zu Fußballspielen geht. Er war maßgeblich beteiligt an jener Fusion, die Günter Guntermann zum Anlass für sein Buch nahm, den Zusammenschluss zweier Fußballkreise, von dem er als Trainer von Beginn an nicht überzeugt war. Von der Fusion versprachen sich manche Funktionäre Fortschritte. Ein großer Verband, so dachte man, habe mehr Gewicht als zwei kleine. Aber gereichte dies beiden fusionierenden Verbänden wirklich zum Vorteil?
Ja, dass nicht alle hier Hosianna und Arm geschrien haben, das war uns klar, nicht? Aber im Großen und Ganzen, wenn man die Sitzungen absieht, die in den Kreisen stattgefunden haben, da war die Mehrzahl aber also für die Fusion.
Dies ist eine eher nüchterne Sicht der Dinge. Man könnte sagen, es ist die Sicht eines Funktionärs. Der setzt Guntermann in seinem Buch eine ganz andere Perspektive entgegen.
Ja, mir ging es eigentlich darum, nicht unbedingt das abzubilden, was in den Vereinschroniken steht, sondern einfach die Vereine in ihre Gesamtstruktur einzuordnen, welche Rolle sie im Altkreis gespielt haben, sowohl sportlich oder auch von der Organisation her oder von der Jugendabteilung oder vom Damenfußball her, wo sie hier im Kreis Akzente gesetzt haben. Und letztendlich ging es mir auch darum, letztendlich alle Vereine, die jemals hier in dem Zeitraum aktiv waren, mit einzubringen.
Fußball ist somit für ihn ein Teil der Alltagskultur. Er lässt sich nicht auf blanke Ergebnisse reduzieren. Wenn Guntermann über die Gründung erster türkischer Vereine schreibt, dann bildet er auch den zeitgeschichtlichen Wandel im Sauerland ab. Wer sich auf die Lektüre einlässt, der erlebt Überraschungen. Wer käme denn auf die Idee, dass sich im dünn besiedelten Sauerland unmittelbar nachdem der DFB im Jahr 1970 den Spielbetrieb für Frauen zuließ, erste Teams bildeten? Und zwar genug, um Wettbewerbe auszutragen. Ein Pokalspiel fand damals sogar vor 800 Zuschauern statt. Ebenso hat es für Guntermann einen Wert, zu dokumentieren, wie holprig der Pfad zum organisierten Fußball in dieser ländlichen Region überhaupt war.
Es wurde sehr viel improvisiert aus Eigeninitiative. Die Spieler mussten teilweise in den Anfangsjahren mit dem Fahrrad zu den Spielen fahren. Sie mussten teilweise auf LKW-Transportflächen fahren und das war alles sehr schwierig. Und das hat sich heute geändert und das ist eigentlich fast gar nicht mehr nachvollziehbar, wer das nicht weiß oder erlebt hat, dass das früher so war.
Wichtig sind ihm diese Geschichten vor allem deshalb, damit nicht vergessen wird, was alles getan werden musste, damit möglich wurde, was heute als selbstverständlich erscheint. Eine Struktur in einer ländlichen Gegend, die einen reibungslosen Spielbetrieb gewährleistet, die Dörfer miteinander verbindet. Bei aller Bodenständigkeit stieß Günter Guntermann aber auch auf ein Bedürfnis nach Weltläufigkeit. Weil der Kreis sportlich betrachtet natürlich seine Grenzen hatte, musste die große, weite Fußballwelt eben ins Sauerland kommen. Dabei bewies ein Club ein ganz besonderes Geschick.
Was also interessant ist, auch die Reportage oder die Recherchen beim TuS Medebach. Und die hatten in den 70er Jahren sehr häufig sehr bekannte Mannschaften, sogar Nationalmannschaften aus China und Bundesligamannschaften, die in Medebach spielten. Freundschaftsspiele absolvierten, waren Riesenzuschauerresonanz und das war schon ein Highlight, dass ein so kleiner Dorfverein komplette Bundesligamannschaften hier hatte. MSV Duisburg, Schalke 04, Bielefeld und die chinesische Nationalmannschaft. Es wäre heute undenkbar, so Vereine hier aufs Dorf zu bekommen und gar nicht zu bezahlen.
Ein wenig Glamour also, der in klarem Kontrast steht zu einer anderen Geschichte, von der der schreibende Kommissar berichtet. Sie klingt fast so unglaublich wie die Episode vom Spielabbruch mit dem Traktor. Sportlich betrachtet ist diese sogar noch spektakulärer.
Ich habe auch recherchiert in einem Dorf, 350 Einwohner. Es ist ein Stadtteil von Medebach, heißt Dallfeld und der Sportverein heißt SV Dallfeld. Ein Phänomen. Der Verein hat es geschafft, von der Kreisliga bis in die Landesliga durchzumarschieren. In einem Stück durchzumarschieren und mit ausschließlich eigenen Spielern. In der Mannschaft standen 4 Geschwisterpaare. Die Spieler waren alle aus einem Ort. Und war ein Jahr Landesliga und dann war es vorbei, aber sie haben immer gezerrt von diesem Erfolg, der einmalig ist, mit eigenen Spielern und die Spieler kamen insgesamt aus 5 Häusern.
Damals war die Landesliga die 5. höchste Spielklasse und mittendrin der SV Dallfeld als Familienbetrieb im sauerländischen Amateurfußball. Das ist Fußballgeschichte, nicht im Großen, sondern im Kleinen. Aber es muss Menschen geben, die diese Geschichte festhalten und davon gibt es mittlerweile einige. In gar nicht so kleiner Anzahl widmen sich Hobbyhistoriker dieser Leidenschaft. Inzwischen haben sich einige von ihnen sogar zu einem Verband zusammengeschlossen. Keine Zeithistoriker im wissenschaftlichen Sinne, die es an eine Universität ziehen würde. Ernst genommen werden wollen sie trotzdem.
Der Fußball und seine Geschichte sind viel größer, als manch einer denkt. Daran zu erinnern, haben wir uns vorgenommen. Wir, das sind die Fußballhistoriker. Durchaus einige Menschen und nicht nur wenige Exoten mit einem schrägen Hobby.
So stellen sich die Fußballhistoriker auf ihrer Homepage vor. Und sie haben recht. Auch Günter Guntermann zeigt ja in seinem Buch, dass das, was hinter den Ereignissen steht, größer ist, als es den Anschein hat. Dass es um Alltagskultur geht. Dass es ein Verlust ist, wenn eben nicht mehr jedes Dorf seinen eigenen Fußballverein hat, wenn 2 Fußballkreise fusionieren. Theoretisch wäre Günter Guntermann ein Kandidat für den Verband der Fußballhistoriker. Aber seine Arbeit im Kreis sieht er als beendet an. Erinnerungen an legendäre Fußballmomente. Sie sind ganz individuell, denn jeder verbindet mit diesen etwas anderes. Etwa das spektakuläre Spiel des FC Liverpool gegen Mailand, als die Engländer in 6 Minuten ein 0:3 ausglichen. Besagter Treckersturz von Düdinghausen oder der Aufstieg von Spal Ferrara in die italienische Serie A im letzten Jahr. Ferrara in der Emilia-Romagna. Eine Universitätsstadt mit großem historischen Stadtkern, mit wundervollen Renaissancebauten. Ein Paradies für Fahrradfahrer obendrein, denn die Innenstadt ist eine autofreie Zone. Ein wenig stand Ferrara immer im Schatten von Bologna, das gerade 60 Kilometer entfernt liegt. Wirtschaftlich und kulturell, denn Bologna hat die älteste Universität der Welt. Aber auch fußballerisch. 49 Jahre lang war Spal Ferrara nicht erstklassig. Und doch ist Spal ein ganz besonderer Verein in Italien. Mit einem Ruf, der weit über die Region hinausgeht. Es ist ein Traditionsclub ersten Ranges. Società Polisportiva Arte Labor. Dafür stehen die Initiale SPAL. Sportverein für Geschicklichkeit und Arbeit. Mit ebenso klangvoller Hymne, die man nach langem Suchen auf YouTube findet. Als der Aufstieg in die erste Liga perfekt war, gratulierte sogar Torhüterlegende Gigi Buffon aufs Herzlichste. Der Marktplatz, halb so groß wie der Münchner Marienplatz, hätte nicht voller sein können an jedem Abend, an dem der Aufstieg gefeiert wurde. Achterbahn, das ist das Bild, das einem bei der Geschichte Spals in den letzten Jahrzehnten in den Sinn kommt. Höhen und Abstürze reihen sich aneinander. Da kann man schnell mal den Überblick verlieren. Aber es gibt einen Mann, von dem man sagt, er wisse alles über diesen Club. Dieser Mann ist Giorgio Caleffi, Herrenschneider mit Atelier im ehemaligen Ghetto von Ferrara, dem alten jüdischen Viertel. Ein Dorf innerhalb der Stadt, verwinkelt, ein wenig verwunschen wirkt es. Links eine Osteria, rechts das Atelier eines Künstlers und dazwischen die Schneiderei, die Sartoria, die wie aus der Zeit gefallen wirkt. Wer sich hier umschaut, der sieht Anzüge in verschiedenen Fertigungsstufen, ein holzvertäfeltes Anprobenzimmer und in beiden Räumen allerlei Fotos, Porträts von Spielern, Wimpel von Clubs. Seit 50 Jahren sehe hier alles gleich aus, heißt es. Nur das Mannschaftsfoto von Spal, das wechselt von Jahr zu Jahr.
When I'm having a bad day, maybe I'm a little bit sad or I'm having some problem on my job.
Wenn ich mal einen harten Tag hatte, wenn ich ein bisschen traurig bin oder ein paar Probleme im Job hatte, dann komme ich hierher. Dann weiß ich muss nur rausgehen und in Giorgios Laden gehen, ein wenig mit ihm plaudern oder mit seinen Freunden. Über Fußball, über das nächste Spiel von Spal oder das Derby in Mailand. Danach fühle ich mich meist besser. In diesem Laden schreitet die Zeit nicht voran, sie steht still. Du findest genau das, was du suchst und du weißt, dass du es hier findest. Du bist in Giorgios Laden, du bist bei ihm, du redest über Fußball. Der Rest der Welt bleibt draußen, vor der Tür.
All the rest of the world is outside that door.
Pietro Zanni ist ein Nachbar Giorgios, eine gute Generation jünger als dieser. Natürlich, sagt Pietro, könnte man auch über den Herrenschneider Giorgio Caleffi reden, der einen ganz hervorragenden Ruf genießt. Als Handwerker ist er der Letzte seiner Art in Ferrara, doch das ist es nicht, was ihn einzigartig macht. Es ist sein Wissen über Fußball, speziell über Spal. Und wer genau hinschaut, der erkennt, dass Caleffis Laden eigentlich ein kleines Museum ist. Gleich neben der Tür, hinter der Schneiderpuppe, auf der ein neues Jackett auf die Anprobe wartet, hängt ein Bild des Teams von 1951. Damals spielte Spal in der zweiten Liga, der Serie B. Die Klasse, die spiele keine Rolle, sagt Giorgio Caleffi.
Mir gefällt einfach der Fußball, ob das Serie A, Serie B oder Serie C ist. Wenn ich ein begeisterndes, ein schönes Spiel sehe, dann fühle ich mich wieder jung.
Hinter seinem Arbeitsplatz hängt die Kopie eines Interviews aus der Ferraresa Lokalzeitung. Ein Interview mit Giorgio Caleffi über den Fußball, über Spal, seinen Club. Schnell wird klar, dieser Mann ist nicht nur ein Schneider, der gerne über Fußball redet, er ist eine Institution. Davon macht er aber kein Aufhebens. Er führe ein bescheidenes Leben, betont Giorgio Caleffi.
Modeste.
Ich bin immer hier im Laden. Meine Freunde schauen vorbei, da fühle ich mich wohl. Aber ich glaube, dass ich ein nicht so schlechter Kerl war, wenn schon seit 60 Jahren die gleichen Leute hierher zu mir kommen.
Einer, der ihn seit 6 Jahrzehnten kennt, ist Angelo. Auch er war einmal Schneider wie Giorgio und ist im selben Alter. Ein stilbewusster Herr, Ende 70. Er trägt eine braune Lederjacke und eine rotgetönte Sonnenbrille, die auch Clint Eastwood zur Ehre gereichen würde.
Giorgio ist ein großartiger Arbeiter. Er arbeitet viel. Er arbeitet wohl auch zu viel. Er ist ständig in seinem Laden. Er hat nur eine Charakterschwäche. Er verlangt zu wenig für seine Arbeit. Für so einen Anzug 58 Stunden braucht man dafür.
Per fare un vestito a mano ci occorre 58 ore.
Die Arbeit, die sei das eine. Aber die Schneiderei, die habe ja den Vorteil, dass man auf einem Hocker sitzen und dabei plaudern könne. Genau das tun die Freundin der Sartoria von Giorgio Caleffi. Worüber, das ist ja klar.
Natürlich ist Fußball das Thema hier, vor allem am Montag. Wir sind eine Gruppe von Freunden, unterschiedlich alt, Milanista, Interista, Juventini. Es macht Spaß, mit ihm über Fußball zu reden. Er ist Milan-Fan, ich auch. Du bist für Inter. Es macht Spaß.
Caleffi ist, wie er selbst sagt, ein bescheidener Mann. Nie würde er damit hausieren gehen, dass er auch einmal für den Schriftsteller Giorgio Bassani geschneidert hat. Dessen berühmter Roman Die Gärten der Finzi Contini handelt vom Schicksal der Ferrareser Juden während der Mussolini-Diktatur. Mit prominenten Fußballern verhält es sich ähnlich. Man muss nachfragen, um von all seinen Bekanntschaften zu erfahren. Aber wenn er einmal dabei ist, dann erzählt Giorgio Caleffi gern. Denn Fußball und die Schneiderei, das geht hier, im ehemaligen Ghetto von Ferrara, einfach gut zusammen.
Schon als kleiner Junge habe ich mir alle Spiele angeschaut, bin ins Stadion gegangen. Schon damals hat es mir Spaß gemacht, alles aufzuschreiben. Alle Tore, alle Spieler von Spal. Als Kind habe ich gespielt, ja, aber ich war eher mittelmäßig.
Notiert hat er alles, so präzise, wie er den Schnitt bei seinen Anzügen führt. Dabei hat er auch eine Marotte. Nach einer Saison wirft er seine Notizen weg. Was ihm wichtig ist, das behalte er sowieso, sagt Giorgio Calefi. Anderes eben nicht.
Ja, ja, da würde ich zustimmen. Früher, da konnte ich mich an jedes Datum erinnern, als leidenschaftlicher Fußballhistoriker. Aber jetzt mit dem Alter, wenn jemand kommt und mich fragt, wo war diese oder jene WM, dann kann ich mich nicht immer genau erinnern. Da muss ich dem Alter Tribut zollen. Aber nicht über Spal. Über Spal weiß ich immer noch alles. Ich kann mich an jeden Spieler erinnern, der mal in Ferrara gespielt hat. Capello, Del Neri, da waren sie noch in der Serie C. Ich erinnere mich an alle, auch wenn sie älter geworden sind und sie niemand mehr erkennt. Ich erkenne sie. Zuletzt habe ich Pagliuca mal wieder gesehen. Viele Leute erkennen die nicht. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis.
Aber was macht diesen alten Herrn so außergewöhnlich, dass über ihn, den Schneider von Ferrara, nicht als Couturier, sondern als Fußballkenner in der Zeitung berichtet wird? Dass immer wieder bekannte Fußballer in seinem Atelier gesichtet werden. Pagliuca zum Beispiel, immerhin ein ehemaliger Nationaltorhüter.
In my opinion, Giorgio is much more than a book.
Meiner Meinung nach ist er weit mehr als nur so eine Art Lexikon. Er weiß zwar alles, aber er hat ein Gespür für den Fußball. Ich kann das gar nicht anders ausdrücken. Am Tag vor großen Spielen gehe ich gern mal vorbei. Und jedes Mal, wenn er sich Gedanken darüber macht, dann kommt es auch so. Er liegt immer richtig.
Fußball erspüren, ihn intuitiv begreifen, das ist etwas anderes, als sich ihm mit Hilfe von Statistiken zu nähern. Es geht gewissermaßen um die Substanz hinter den Zahlen. Giorgio Calefi hat es, dieses tiefe Verständnis für den Fußball. Und vielleicht ist es genau das, was die Herren aus der weiten Welt des Fußballs immer wieder zurückkehren lässt in die Sartoria im ehemaligen Ghetto von Ferrara. Nicht nur, um sich von Giorgio Calefi einen Anzug schneidern zu lassen, sondern auch, um sich mit ihm über Fußball auszutauschen. Ein Trainer wie Luigi Del Neri zum Beispiel. Er gilt als durchaus schwieriger Kandidat, als großer Kenner und vor allem als begnadeter Taktiker, der nicht viele Positionen neben seinen eigenen gelten lässt. Und dann zeigt uns Giorgio Calefi einen handgeschriebenen Bogen. Darauf hat er Namen aufgelistet, wie bei einer Mannschaftsaufstellung, nach Positionen. Torhüter, Abwehrspieler, Mittelfeldspieler, Stürmer.
Das hier, das waren meine Kunden. Torhüter, Abwehrspieler, Mittelfeldspieler, Stürmer. Alle kamen vorbei von Spal, vor allem die jungen Spieler. 52 Spieler kamen zu mir hierher als Kunden in die Schneiderei. Nachdem der erste kam, hat sich das herumgesprochen. Und über die Jahre waren es 52.
Heute nehmen die Spieler von Spal seine Dienste nicht mehr in Anspruch. Man präsentiert sich in einheitlicher Garderobe. Ihn stört das nicht, denn Giorgio Calefis Liebe zum Fußball ist an keine Zeit und an keine Spielklasse gebunden. Das verbindet ihn, den Schneider aus Ferrara, mit Günter Guntermann, den Kriminalkommissar aus dem Sauerland. Fußball eben und die Erinnerung daran.